Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute habe ich zwei Themenblöcke, die aber natürlich irgendwie in irgendeiner Form verwandt sind und die uns mehr Aufschluss geben über die Beziehung Chinas mit anderen Ländern. Das ist ja immer ganz wichtig, auch in der Beurteilung. Nicht nur für mich vor Ort, wie stellt sich China da im Kontext der globalen Entwicklungen, sondern natürlich auch für euch immer interessant, wie ja, entwickelt sich China, wie wird China eigentlich auch von anderen wahrgenommen und wie sieht es eben hier auch vor Ort aus in Bezug auf Reisen, in Bezug auf Chinas Position in der Welt. Und da gibt es eben immer eine Industrie, die da ganz gut Aufschluss drüber gibt und die da einiges verrät und das ist klassisch die Airline-Industrie, wo man schon so ein bisschen ableiten kann, wie momentan einfach auch gewisse Entwicklungen vonstatten gehen. Und da gibt es eine interessante Entwicklung, dass viele Airlines aus dem Westen momentan ihre Flüge einstellen nach China. Und zwar komplett. Ja, es ist nicht nur eine Woche. Ich habe eine ganze Liste hier. Also die British Virgin Atlantic planen zum Beispiel die Strecke von Shanghai nach London nach 25 Jahren einzustellen. Die British Airways tut es ihr am selben Tag gleich. Die skandinavische Scandinavian Airline will auch komplett Kopenhagen-Shanghai ab dem November einstellen. Qantas Airways, das ist die australische, Sydney-Shanghai wird wohl eingestellt. Und jetzt kommt's, auch die Lufthansa wird einen ja fast schon ikonischen Flug, wie manche sagen, einstellen. Und zwar den Flug Frankfurt-Peking, den LH720. Und tatsächlich ist es einer, der relativ bekannt ist, weil den auch viele sogar aus dem amerikanischen Raum noch nehmen, die über Europa fliegen. Und das heißt, es wird keine direkte Verbindung mehr geben, so wie ich das zumindest verstanden habe, zwischen Frankfurt und Peking. Das muss man sich mal ganz kurz überlegen. Also das ist, ich glaube, Frankfurt ist der wahrscheinlich zweite, dritte wichtigste Flughafen von Europa, definitiv der wichtigste von Deutschland und der hat keine Verbindung mehr mit der Hauptstadt Chinas, Peking. Ja. Es gibt dann noch Verbindungen, natürlich einmal nach Shanghai, ja, also das bleibt bestehen. Shanghai ist sicherlich, was die Geschäftsreisen angeht, auch die wichtigere Stadt, aber Peking natürlich politisch das Wichtigere und auch vollständigkeitshalber, es gibt immer noch Flüge von München in die chinesische Hauptstadt, also die Direktflüge sind jetzt nicht komplett weg, aber schon deutlich dadurch nochmal dezimiert. Und es geht natürlich hier auch ein bisschen einfach um die Symbolkraft fast schon von so einem Schritt. Was ist der Grund, dass die Airlines ihre Flüge runterfahren? Ausgerechnet jetzt muss man ja immer fragen. Ja, hätten sie auch vor ein paar Monaten oder Jahren jetzt schon machen können im Zuge von Post-Covid-Phase oder was auch immer. Es gibt sicherlich verschiedene Gründe. Also ganz offiziell liest man eben vor allem, dass es ein Preisproblem ist, ein Kostenproblem, denn man muss fairerweise dazu sagen, dass die chinesischen Fluggesellschaften hier zum Beispiel gerade bei den Direktflügen einen Vorteil haben, weil sie russischen Luftraum nutzen dürfen. Das dürfen die westlichen Airlines eben nicht mehr. Aufgrund des Kriegs mit der Ukraine ist momentan unvorstellbar, dass jetzt eine Lufthansa-Maschine einfach mal über das russische Territorium fliegt und Peking kann das machen. Und das ist eben auf der Strecke von China ein großer Vorteil. Dadurch sparst du mehrere $10,000 pro Flug. Und wer da schon mal geflogen ist von China nach Europa oder vor ein paar Jahren, dann sieht man, ja, das ist natürlich ein Großteil, der kürzeste Weg führt eben genau da drüber. Und das ist sicherlich ein Grund. So, aber das ist nicht der einzige. Es ist eben auch so, dass man immer überlegen muss, es gibt ja noch andere Faktoren, wenn es um Kosten geht. Und da ist es sicherlich auch so, dass die westlichen Fluggesellschaften ja ohnehin schon einen gewissen Nachteil haben durch meistens höhere Kosten, sei es die Flughäfen, sei es teilweise sicherlich auch die Energiepreise, weil da weiß ich gar nicht, ob man das so vereinfachen kann, aber sicherlich die Mitarbeiter und so weiter und gerade die Lufthansa ist natürlich ein riesen teurer Laden, ja, das ist ganz klar und die Lufthansa aus meiner Sicht, ich will jetzt niemandem da irgendwie Böses, aber ist aus meiner Sicht natürlich auch schwer konkurrenzfähig, weil sie ist nicht besser als andere Airlines. Also es gibt sicherlich Airlines, die schlechter sind, sagen wir es mal so, aber sie ist eben auch keine asiatische Top-Airline. Und da muss man natürlich sagen, diese ganzen asiatischen Routen stehen natürlich in harter Konkurrenz. Und da hast du in Asien halt wirklich sehr, sehr gute Airlines aus Korea. Du hast im Prinzip die Japaner, du hast Singapur, du hast vor allem auch den Mittleren Osten, wo du mit Emirates und Katar Top-Airlines hast. Klar, da musst du zwischenlanden, die fliegen nicht direkt dich von Frankfurt nach Peking. Aber es ist eine Konkurrenz, ja, ganz klar. Und das ist etwas, ja, bei Lufthansa bekommst du für einen doppelten Preis sagen wir, die Hälfte an Qualität von manchen Airlines. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo es schwierig wird. Und da macht es sicherlich Sinn, dass diese Fluggesellschaften sich dann effektiver auf andere konzentrieren, auf andere Märkte, wo sie eigentlich dann immer noch nachgefragt sind. In China muss man auch sagen, die Airlines zum Beispiel sind jetzt gar nicht so super toll. Also wir haben ja hier ein tolles Zugsystem und alles, aber die Airlines haben jetzt auch historisch nicht den besten Ruf. Das ist auch ein Grund, warum die Zugsysteme hier im Inland so gut ankommen. Ja, und umgedreht auch positiv muss man sagen, dass die Airlines sich verbessern müssen, weil in China würde sonst gar niemand mehr irgendwann fast fliegen, weil eben das Zugsystem so komfortabel und effizient ist. Die Airlines sind vergleichsweise schlecht, was Verspätung angeht. Also Airlines sind in China öfter mal verspätet, was bei den Zügen nie passiert. Und auch insgesamt der Komfort ist ja jetzt nicht überragend. Also das ist schon, hat schon einen schlechteren Ruf. Also auch da mal, wer glaubt, dass hier alles immer nur flutscht und super läuft, so ist es nicht. Was die internationalen Airlines angeht, gibt es gewisse Unterschiede. Also ich bin früher sehr oft mit Air China geflogen. Also früher immer war für mich die Frage Lufthansa oder Air China. Ich war oft in Shanghai. Damals hat meine Freundin dort gelebt. Und da muss man zum Beispiel sagen, Lufthansa ist natürlich besser als Air China. Aber ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ich bin nämlich letztes Jahr aus Vietnam zurückgeflogen mit Air China über China und muss sagen, das war richtig top. Jetzt weiß ich nicht, war das eine Ausnahme, weil das gibt es ja wirklich auch, dass du irgendwie, ihr wisst, glaube ich, wie das ist. Also es geht kann in beide Richtungen gehen. Manchmal läuft einfach alles super. Essen ist gut. Du hast einen Sitznachbarn, der in Ordnung ist. Du hast irgendwie nettes Personal. Alles perfekt. Und könnte sein, dass du ja eine Woche später zurückfliegst und ja, alles ist irgendwie genau invers und läuft überhaupt nicht. Und das sind dann deine Erfahrungen. Also ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass Air China sich deutlich verbessert hat. Aber ganz klar, es kann auch nur eine Einzelbeobachtung sein. China Eastern ist normalerweise sozusagen die Shanghaier Linie eher. Air China ist die Peking, wenn man so will. Die zweite große ist China Eastern. Die haben einen besseren Ruf und sind auch etwas besser. Und dann gibt es hier noch Southern, die sind hier in Guangzhou, also das sind so die drei großen internationalen Airlines. Wie gesagt, Air China ist so die schlechteste, die anderen beiden sind okay, aber man muss das immer abwägen. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert. Und diese Airlines aus China sind eben in Ordnung, aber auch nicht mehr. Ja, so. Aber es sind natürlich auch nicht nur immer Kostenvorteile, die man jetzt hier abwägen muss. Ich meine, auch die chinesischen Airlines sind jetzt nicht, ich meine, die sind, glaube ich, jetzt wieder profitabel, aber die machen jetzt nicht viel Geld. Das ist ja bei den meisten Airlines so, ja. Also für mich wäre es auch kein Investment, die sind ja börsennotiert. Also in der Industrie, die ich super spannend finde. Ich habe da mal beim MBA, habe ich meine Thesis drüber geschrieben. Also habe da schon ein bisschen Ahnung und wusste auch relativ schnell, spannend, aber nichts zum Investieren. Und wenn wir jetzt auf solche Routen eingehen, dann hat das natürlich auch ein Stück weit Aussagekraft über politische Entwicklung. Man muss natürlich sagen, dass jetzt solche Flüge, wie zum Beispiel von der Lufthansa, eingestellt werden. Das passt so ein bisschen ins Bild, dass wir leider nach wie vor eine sehr, sehr schlechte Entwicklung haben, was diese Beziehung angeht, Deutschland-China. Da noch so ein kleiner Einschub, bevor ich aufs zweite Thema komme. Und das ist, dass vor einigen Wochen schon ein Brief geschrieben wurde von 300 deutschen Unternehmen ans deutsche Außenministerium, speziell an Annalena Baerbock. Und die haben sich beschwert, haben gesagt, die Visavergabe für chinesische Mitarbeiter verläuft äußerst schleppend und wurde deutlich verkompliziert und haben auch gesagt ganz klar, hey, das hat Einfluss auf unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und dann mal so ein Beispiel, also die Mehrheit der Unternehmen, die mit China irgendwie in der Verbindung stehen in Deutschland, die sitzen in Shanghai, also nicht Hauptsitz sozusagen, aber die haben natürlich Niederlassungen im Großraum Shanghai. Und die sagen, mittlerweile dauert die Bearbeitungszeit für chinesische Visa, also für Mitarbeiter, die sie unbedingt brauchen in Deutschland, 3 Monate. Boom. Und sagen halt auch, von der Terminvergabe bis dann zur Bearbeitungszeit ist das ein ziemliches Fiasko. Und ich finde das schon auch bemerkenswert, wenn solche Firmen dann wegen sowas wie Visavergabe, wo mir sagen, ja komm, das kann man doch irgendwie regeln, dass die da wirklich ans Außenministerium schreiben. Und das ist tatsächlich so, was man so hört, sehr, sehr schwierig und auch nicht nachvollziehbar. Also ich will jetzt nicht sein, dass das System hinten dran steckt, dass man das absichtlich macht. Soweit würde ich nie gehen. Aber es ist schon etwas, wo man sich fragen muss, warum, wie kann das sein? Ja, also gerade solche Länder, die so wichtig sind, die so voneinander abhängen, die eigentlich auch immer gut zusammengearbeitet haben und bis heute ganz wichtig füreinander sind und wo auch gerade auf dieser Ebene zumindest, ja, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen sinnlosen Besuchen, gerade auf dieser Ebene muss man sich fragen, wie kann das sein? Ja, ich meine, ich habe auch hier meine Probleme gehabt, das ist ein Problem, aber Visa ist schon immer was Schwieriges, ja. Aber man muss sagen, rein dieser erste Schritt, mein Visa zu bekommen, das hat hier in China sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin natürlich auch jemand, der in Zukunft darauf angewiesen ist, dass es gut funktioniert und hoffe natürlich, auch aus Eigeninteresse, um ehrlich zu sein, dass sich das nicht verschlechtert in die andere Richtung, dass China das nicht auch irgendwann mal, sagen wir mal, verkompliziert, auch wo wir wissen, dass natürlich in China auch nicht alles dann hier rund lief. Das ist natürlich auch sowas sehr Bürokratisches, aber die kriegen die Sachen durch. Und ja, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Vor allem, wenn es um Geschäftsinteressen geht, muss man sich fragen, warum ist das so ein Problem? Aber ja, wie gesagt, es passt halt so ein bisschen ins Bild. Und ein weiterer Grund, warum offiziell diese Flüge teilweise eingestellt wurden, ja, aus Europa, aber eben auch speziell aus Deutschland, der immer wieder irgendwo auftaucht, ist, dass die Geschäftsreisen eben abnehmen. Also das ist so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Also eigentlich wollen die Firmen noch die Leute da haben, aber offiziell steht mittlerweile bei jedem Artikel, den man irgendwo liest, ja, und die Geschäftsbeziehungen sind schlechter, weniger Geschäftsreisen. So. Und da muss man sich jetzt erstmal fragen, ist das so richtig? Aus meiner Sicht ist es so, dass wir natürlich viel weniger Reisen hatten, generell zwischen China und westlichen Ländern. Ja, Covid sowieso, danach auch aufgrund von Ängsten, auch grundsätzlich auch von Restriktionen, die China im Prinzip hatte. Völlig nachvollziehbar, dass dann viele sagen, nee, dann reise ich nicht mehr oder habe keine Lust oder möchte nicht mehr. Momentan sieht es für mich aber wieder anders aus und da bin ich jetzt beim zweiten Block für heute, den ich noch kurz anreißen möchte. Und das ist die Canton Fair. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon ganz kurz drüber gesprochen. Das ist die größte Handelsmesse, die wir hier in China haben. Die findet 2-mal im Jahr statt, was schon was Besonderes ist. Und ist ja quasi direkt vor meiner Haustür in Guangzhou. Ich muss eigentlich nur über den Fluss drüber. Letztes Jahr habe ich das auch mal gemacht. Also das Messegelände ist wirklich nicht weit. Und hat letztes Jahr auch die Gelegenheit, mir das ein bisschen anzuschauen. Mit dem Taxi bin ich in 20 Minuten da. Und da muss man sagen, dass dort momentan Rekordzahlen vermeldet werden, was die Besucher angeht. Und ich muss auch sagen, ich sehe das hier ja vor Ort in meiner Hood, in meiner Nachbarschaft, sehr, sehr viel ausländische Gesichter. Also ich bin eigentlich ja in einem internationalen Bezirk, wenn man so möchte, aber trotzdem sieht man hier sehr wenig Ausländer, außer wenn man abends mal dann rausgeht zu den Bars. Aber es sind nicht viele normalerweise. Es hat sich jetzt aber geändert. Also diese Messe läuft gut 2 Wochen bis in den November rein, habe ich so gelesen. Die Summe ist die 136. Canton Fair. Und ich sehe deutlich mehr ausländische Gesichter. Auch mein Gebäude hier, ich glaube, hier sind einige so Airbnb-Dinger und so drin. Also hat schon einen Grund, warum jetzt die bei mir direkt unten auch sind. Und insgesamt natürlich hingegen mit vielen Hotels. Und man erkennt, also zum einen natürlich am Gesicht die Leute, aber die haben dann auch diese blauen Badges, also diese Umhängeschilder, die sie dann auch dazu befugen, eben die Messe zu besuchen. Viele Chinesen tragen die auch, weil die entweder sozusagen ja, irgendwelche Services anbieten, als Guides fungieren oder eben direkt natürlich auch ihre Geschäftsinteressen wahrnehmen wollen. Und um da mal ja, ein paar Zahlen zu nennen, wie groß das eigentlich ist. Also es wird wohl ja, zu einer Rekordzahl kommen dieses Jahr von 30.000 teilnehmenden Unternehmen und fast 250.000 ausländischen Käufern. Von diesen 30.000 Unternehmen sind über 29.000 Exporteure. Also es ist wirklich eine Messe, wo die Leute jetzt endlich hingehen, um sich inspirieren zu lassen oder direkt um Geschäfte zu machen, um einzukaufen. Ja, im Prinzip letztendlich Waren aus China zu beziehen, die sie dann in ihr Heimatland bringen. Deshalb, man sieht hier auch auffällig viele Leute nach wie vor aus dem arabischen und afrikanischen Raum. Weniger aus Europa und Amerika, aber auch natürlich, also ich sehe auch viele, man erkennt das ja schon so ein bisschen, ja. Sieht natürlich auch daran, dass dort eben sehr, sehr viel Handel mittlerweile läuft in den Mittleren Osten, nach Afrika, dass dort sehr, sehr viele Warenströme mittlerweile einfach auch aufgesetzt werden. Ob das dann teilweise auch nur nochmal Reexporte sind, die dann auch wieder nach Europa oder in die amerikanischen Länder kommen, kann man jetzt im Einzelnen nicht genau nachvollziehen, aber es ist schon auffällig, dass da sehr, sehr viele Leute unterwegs sind. Und ja, wie gesagt, wir haben wahrscheinlich jetzt Rekordzahlen. Und nochmal, ach so, genau, nochmal so eine Hausnummer zu geben. Also, ich habe gesagt, 30.000 Unternehmen. Ich habe mal geschaut, in Deutschland, so eine der größten Messen, die Hannover Messe, die hat 4.000 Unternehmen circa. Also, nur mal so als Dimension, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Und ich muss sagen, ja, als ich da war, war schon groß. Es sind mehrere Hallen, große Hallen, die dann gefüllt sind. Da ist schon ordentlich was geboten. Das sind mehrere Phasen, in der die Messe stattfindet. Die erste Phase steht unter dem Motto fortschrittliche Fertigung. Das sind dann ja so klassisch halt diese ganzen Industrien wie Elektronik, Haushaltsgeräte, Energietechnologie. Das müsste jetzt die sein, die aktuell noch läuft. Da haben wir fast 9.000 Stände. Und dann gibt es eine zweite Phase unter dem Motto qualitatives Wohnen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist dann eher Richtung eben Möbel und Einrichtung. Und die dritte Phase ist besseres Leben. Das sind dann ja, Sportartikel, auch sowas wie Tierernährung und alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, also das sind, um das Ganze ein bisschen zu ordnen, eben einfach verschiedene Phasen. Ich war damals in der, ja, wenn man es jetzt übersetzen würde, wohl in der letzten Phase besseres Leben mit Sportausstellungen und so weiter, war ganz interessant. Aber ja, für mich, wenn man jetzt keinen Bezug dazu direkt hat, also ich immer nur so ein bisschen als der Beobachter von China, aber jetzt selbst, der dort nicht Exportaktivitäten habe, dann ist es so, naja, kann man mal gesehen haben, aber war jetzt für mich auch kein Riesen-Event. Da gibt es hier für mich viel, viel Spannenderes. Ja, und ich will es ja doch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Einfach für mich mal so, oder für mich, für euch natürlich auch als Einordnung, wie entwickelt sich momentan so ein bisschen das Ganze? Also ich habe schon das Gefühl, dass China insgesamt deutlich besser wahrgenommen wird. Das hängt auch mit dem Visa-Programm zusammen, was sie hatten oder was sie haben, dass man jetzt 2 Wochen visumsfrei einreisen kann. Und ich habe immer noch niemanden gelesen, der jetzt hier war und gesagt hat, boah, Enttäuschung und schlecht, sondern die meisten sind begeistert und positiv überrascht, wie China sich entwickelt, gerade eben in seiner Außendarstellung und in seiner Gastfreundlichkeit und auch in letztendlich seiner Öffnungspolitik. Das gilt für viele Sachen, ja, dass China da auch, glaube ich, ein bisschen gelernt hat. Wir müssen da ein bisschen mehr machen, sollten wir auch, tut uns gut. Und dass China wieder besser wahrgenommen wird. Von Asiaten sowieso. Asiaten sehen China deutlich positiver. Umso weiter man von China weggeht, umso negativer wird oft das Narrativ. Wir in Deutschland lassen uns da leider sehr, sehr stark nach wie vor beeinflussen von den USA. Die Flüge, die jetzt da eingestellt wurden, die sind also ein bisschen symptomatisch. Das muss man letztlich überbewerten, weil letztendlich sind es ja Entscheidungen auf Unternehmensebenen, die sicherlich auch ökonomisch nachvollziehbar sind. Aber es passt eben ein Stück weit leider auch so ein bisschen ins Bild, wie sich die Beziehungen entwickeln. Und ich hoffe, dass sich das auch wieder verbessert in Zukunft. Glaube auch, dass das schon so ist, weil die Länder eben trotzdem sehr eng miteinander verzahnt sind und auch momentan, glaube ich, wieder einige Länder in Europa so ein bisschen aufwachen und merken, wir müssen da mehr tun. Auch letztendlich, wenn man sich anschaut, zum Beispiel diese Zölle auf die E-Autos, da war ja Deutschland auch eines der Länder, die gesagt haben, wir wollen das eigentlich nicht. Und also wer wirklich mal in die Wirtschaft reinhört, da fällt schon auf, dass eigentlich sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland ganz klar sagen, nee, wir müssen enger mit China wieder zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch andere Länder in Europa rücken eher wieder so ein bisschen davon ab, zu stark Mauern aufzubauen, weil sie einfach merken, es bringt uns nichts. Und ich glaube, selbst die USA könnte in den nächsten Jahren auf gewissen Ebenen wieder etwas freundlicher gegen China schauen. Wohl wissend, gewisse Spannungen, die werden bleiben. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ich glaube, das ist auch eine Realität, mit der wir uns abfinden müssen. Ja, aber wir sehen, die Welt ist nicht nur im Krieg, sondern gerade auch, was China und Asien angeht, haben wir sehr, sehr viele positive Entwicklungen. Die Canton Fair hier ist sicherlich auch davon ein Stück weit ein Spiegelbild. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode nächste Woche. Bis dann, mach's gut. Xia hui jian.